Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Master of the Great American Novel, einem der bedeutendsten US-Romanciers unserer Tage, Richard Ford. Er hat längst Literaturgeschichte geschrieben, vor allem mit 4 Romanen, die sich um seinen Helden Frank Bascombe drehen, einen amerikanischen Jedermann, der sarkastisch cool auf die Verhältnisse im modernen Amerika blickt. Mit jedem Roman wurde er so um 10 Jahre älter. Jetzt gibt es einen 5. Frank Bascombe-Roman. Valentinstag heißt er. Und ja, was der inzwischen Mid-70er Frank dort erlebt und wie, davon wird uns Richard Ford erzählen. Er war bei uns zu Besuch. Freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch. Er ist der bislang einzige Autor, der es geschafft hat, für einen Roman den Pulitzerpreis und den Penn Faulkner Award gleichzeitig zu bekommen, die 2 höchsten literarischen Auszeichnungen der USA, Richard Ford. Das Kunststück gelang ihm 1995 mit dem Roman Independence Day und darin hatte ein gewisser Frank Bascombe seinen schon 2. literarischen Auftritt. Man kannte ihn schon aus dem allerersten Roman von Richard Ford, Der Sportreporter. Das war dieser Frank damals von Beruf. Dann sattelte er um auf Immobilienmakler und als solcher blieb er seinem Autor treu. So alle 10 Jahre kam er wieder und jetzt ist er wieder da, zum 5. Mal im neuen Roman Valentinstag. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Welcome, Mr. Richard Ford.
I'm really happy to get to be here again. Nice to see you.
Hat Frank immer noch seinen Obama-Sticker auf seinem japanischen Hyundai, wie im letzten Roman?
Well, we all have our Obama stickers on our hearts in the United States, if not on our bumpers.
Wir alle tragen unseren Obama-Sticker in den USA an unserem Herzen, wenn wir sie nicht an unseren Stoßstangen haben.
An welchem Valentinstag treffen wir denn Frank?
Yes, in Valentine's Day 2020, just before the COVID epidemic was announced and discovered.
Am Valentinstag 2020, kurz bevor die Corona-Epidemie entdeckt wurde.
Frank ist mittlerweile 74 Jahre alt und gleich auf der ersten Seite des Romans resümiert er, was ihm so alles Tragisches passiert ist in seinem Leben. Sein erster Sohn ist als Kind gestorben. Frank selbst hatte Vietnam verletzt, überlebt, später dann Prostatakrebs, 2 Scheidungen, die erste Frau ist auch schon tot. Und jetzt muss er zusehen, wie sein 2. Sohn Paul vor seinen Augen dahinwelkt. Mit 47 Jahren hat er ALS, eine seltene, unheilbare Nervenkrankheit. Er wird sterben. Kein guter Zustand also, in dem Frank selber ist, Mr. Ford. Wie geht er denn damit um?
Well, that in a way I suppose is the challenge to write the novel and it's the challenge of the novel.
Darin bestand die Herausforderung beim Schreiben des Romans und ist überhaupt die Herausforderung des Romans, daran zu glauben, dass man ein Glück erreichen kann, auch angesichts großer, scheinbar unüberwindbarer Widrigkeiten. So habe ich Glück immer verstanden. Glück ist der Triumph über Widrigkeiten. Du musst dann eine Essenz des Lebens erfinden. Frank versucht also im Beisein seines Sohnes neue Vokabeln für Glück zu finden, aber auch einen plausiblen Weg zu finden, um glücklich zu sein.
Trying to find a way to find a vocabulary for happiness and a plausible way to be that is happy.
Frank will mit seinem Sohn noch einmal etwas Tolles unternehmen und so mietet er einen Camper, um mit Paul zum Mount Rushmore in South Dakota zu fahren. Dem nationalen monumentalen Denkmal mit den in Fels gehauenen 4 Präsidentenköpfen. Warum denn ausgerechnet dahin?
Because I had it in my notebook. I went there one time. And I was driving through South Dakota, which I do almost every year.
Ich hatte mir das so in mein Notizbuch notiert. Ich war einmal dort und fuhr durch South Dakota, was ich etwa einmal pro Jahr mache, und ich sah ein Schild, Mount Rushmore, 25 Meilen entfernt. Und ich sagte mir, warum schaue ich mir das nicht einmal an? Ich war nie dort gewesen. Und als ich dann dort war, sagte ich mir, das muss ich einmal für ein Buch verwenden. Ich machte mir also eine Notiz und nahm mir vor, einen Weg zu finden, um das einmal in einem Buch aufzugreifen. Als Paul und Frank dann in dieser Klinik waren, wo Paul behandelt wird, wegen seiner ALS-Erkrankung, dachte ich mir, ich kann die beiden zu Mount Rushmore schicken. Und das tat ich dann. Es ist die übliche Art, wie Romane zusammengesetzt werden. Zufällig, abenteuerlich, unvorhersehbar, wenn es darum geht, für welche Auswahl man sich entscheidet. Und indem ich sie zum Mount Rushmore schicke, erhält das Buch zusätzlich eine politische Dimension, die ich ursprünglich nicht vorgesehen hatte.
Well, that added a whole political dimension to the entire book, which I hadn't ever imagined before.
Die Fahrt dahin bestimmt jedenfalls den Roman als Roadmovie. Der Trip ist allerdings alles andere als ein melancholisch versöhnliches Vater-Sohn-Ding, denn Paul ist ein sehr unleidlicher Kranker, um es mal vorsichtig auszudrücken. Er hat eigentlich gar keinen Bock darauf. Er ist aggressiv und undankbar, alles passt ihm nicht. Ständig beschimpft er seinen Vater. Wie hält Frank das eigentlich aus?
I make him bear it. That's how he bears it. Probably not every father would bear it, but...
Ich lasse es ihn ertragen, also er trägt das. Wahrscheinlich würde das nicht jeder Vater aushalten, aber wir reden ja nicht über jeden Vater, sondern diese beiden Menschen, die ich erschaffen habe, mit meinen Worten. Ich versuche ja etwas zu schreiben, was der Leser interessant findet oder ungewöhnlich, weil, wie Sie schon sagen, würden ja die meisten dieser Reisen melancholisch ausfallen, traurig sein und beide Protagonisten würden versuchen, sich gegenseitig zu trösten. Aber für mich wäre das konventionell. Ich möchte das nicht so abhandeln, sondern etwas anderes machen. Es ist ja auch völlig nachvollziehbar, dass ein junger Mann, der 47 Jahre alt ist und unter einer unheilbaren, tödlichen Krankheit leidet, wütend ist darüber. Und der Mensch, an dem er diese Wut auslässt, ist die Person, die ihm am nächsten steht, sein Alter. Ich denke mir ständig etwas aus und wenn ich das tue, sage ich mir, ich bin auch so wie jeder andere. Ich bin nicht besser oder schlauer als alle anderen. Also alles, was ich mir so ausdenke, wird für andere Menschen auch einen Sinn ergeben.
Will make sense to a normal human being.
Aber wie haben Sie es denn selbst ausgehalten mit diesem Charakter? Also ich muss sagen, mir ging er schon ganz schön auf die Nerven.
Well, I bore it because I have a fourth grade sense of humor.
Ich halte es aus, weil ich einen ziemlich speziellen Sinn für Humor besitze und Paul auch. All diese Furzwitze, alle Witze, die auf Wortspielen basieren oder diese kulturellen Anspielungen, die seinen Vater so nerven, finde ich urkomisch. Ich würde keine Figur wie Paul erfinden, die unausstehlich ist, wenn ich seine Unausstehlichkeit nicht selber amüsant fände. Natürlich leidet sein Vater darunter, aber auch sein Vater verfügt ja über einen sehr speziellen Humor. Wir sitzen da alle im gleichen Boot.
But his father also has a kind of a fourth grade sense of humor, so we're all in the boat together.
Es gibt viele herrliche humoristische Szenen im Motel, in einem Casino, wo sie auch landen, in einem Burgerladen. Aber es ist schon klar, Paul stirbt und sein unausweichlicher Tod, der dominiert Franks Gedanken auch über das Sterben, die Vergänglichkeit. Es ist schon ihr traurigster Roman geworden, nicht wahr?
I just wrote it. So you read it.
Ich habe ihn nur geschrieben. Sie haben ihn gelesen. Sie können mir das also so sagen. Ich denke aber, es ist auch das witzigste Buch, was ich je geschrieben habe. Und als Entschädigung für diese traurige Prämisse habe ich diese Prämisse wie eine Komödie abgehandelt. Ich lasse mich von der alten Maxime leiten: Wenn nichts mehr lustig ist, dann ist auch nichts mehr ernst. Ich glaube, Ernst und Komik sind auf eine fundamentale Art und Weise miteinander verbunden.
So I think serious and comic are related in some fundamental way.
Richard Ford hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Es ist ja nun schon die fünfte Fahrt mit Frank. Begonnen hat er als junger, hoffnungsvoller Schriftsteller, dann Sportreporter, schließlich Immobilienmakler. Frank ist fast derselbe Jahrgang wie sein Auto, nur ein Jahr auseinander. Und ich habe Richard Ford gefragt, wie es für ihn persönlich war und ist, als Schriftsteller mit dieser Figur älter und alt zu werden. Im nächsten Jahr wird Richard Ford seinen 80. Geburtstag feiern.
Well, that was a hell of a lot easier than just growing old by yourself.
Es ist schon eine verdammt lange Zeit, die man beim Älterwerden mit sich selbst verbringt. Das ist interessant, wie Sie das ausdrücken. Ich muss immer etwas mit dem Material machen, das für mich etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Ich brauche immer einen Ort, an dem ich Dinge ablegen kann, wenn es um Beschwerden geht oder darum, eine gewisse Lebenskraft zu beobachten. Und so hatte ich einen Ort, wo ich das in diesen Büchern ruhen lassen konnte. Und so machte es das Älterwerden wieder zu etwas Nützlichem. Hier ist ein Buch. Ich kann etwas von diesen Dingen in einem Buch festhalten, es lustig erzählen und etwas Interessantes damit anstellen, als es einfach nur zu durchleben.
Als der vierte Frank-Roman erschien vor gut 10 Jahren, da haben Sie in der Financial Times einen geradezu ja beschwörenden Essay veröffentlicht. Bitte, bitte, liebe Leserinnen und Leser, verwechselt hier nicht die Dinge. Ich bin nicht Frank, er ist kein Freund, nicht mal ein Buddy. Er ist die reine Erfindung. Gut, kann man sagen, das ist die Klage aller Schriftsteller, aber was macht seine Stimme anscheinend für Sie so literarisch interessant, dass Sie nicht von ihm loskommen, Mr. Ford.
Is my genius not enough of an answer? I don't know. I mean,
ist mein Genie nicht genug als Antwort? Ich sage Ihnen, was ich glaube. Frank ist witzig und gleichzeitig ernst. Er haut den Leser nicht übers Ohr. Er zeigt sich als der manchmal unangenehme Mann, der er ist. Ja, ich verwende diese Figur zum Nutzen des Lesers, um das Leben zu erneuern, um die Sprache zu erneuern, damit das Leben lohnenswert erscheint. Damit versuche ich, die ganze Geschichte interessant zu machen.
To make life seem worth observing. To try to make the whole story interesting.
Sie wäre nicht interessant, wenn man sie einfach nur erleben würde. In anderen Worten, er ist eine völlige Kunstfigur. Bei vielen seiner Auftritte versteht der Leser, dass es sich um Auftritte handelt. Und wenn es um seine Qualitäten geht, weiß der Leser, dass es hergestellte Qualitäten sind. Ich glaube, wenn Leser einer Kunstfigur folgen, die ihnen wichtig ist, haben sie Freude an dem Zusammenspiel zwischen Leben und Kunst.
In the interface between life and art.
Man hat Ian Frank oft mit einer anderen berühmten literarischen Figur verglichen, Harry Angstrom, Rabbit von John Updike, der diesen Helden auch in 4 Büchern älter werden ließ. Es gibt aber einen Riesenunterschied. Rabbit ist ein ziemlich unangenehmer Typenspießer, ja, blödsinnig, sexbesessen auch, hat nicht viel im Kopf. Frank hingegen ist hellwach, hat auch als studierter Mensch und früherer Schriftsteller einen klaren Blick auf die Verhältnisse. Und vor allem hat er eben, und das haben Sie jetzt schon mehrfach betont, Mr. Ford, richtig Humor. Also einen feinen Sinn für Selbstironie auch. Ein Kritiker hat mal geschrieben, mit Frank erträgt man alles in Amerika. Sie auch?
Well, I try not so much to make Frank bear everything in America, but I do try to get myself fully expressed with Frank.
Ich versuche eigentlich, dass Frank nicht alles erträgt, was in den USA geschieht. Aber ich versuche, mich mit Frank voll und ganz zu entfalten. Nicht so, wie ich es in einem Essay tun würde, aber ich versuche, viele interessante Dinge, die mich umgeben, in das Buch mit einzubringen.
Negotiated through his mind. So in that way, he is a repository, I suppose, of America.
Und ich möchte es mit seinem, mit Franks Verstand verhandeln. Auf diese Weise ist er ein Abbild Amerikas, aber ebenso wie ich es bin oder Sie für Deutschland sind. Man handelt ja ein ganzes Leben mit all den Dingen um einen herum. In diesem Sinn ist es weniger eine literarische Geste als eine persönliche Geste. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich für meine Leser so nützlich wie möglich sein kann, indem ich so viele wichtige Dinge wie möglich in meine Bücher einbringe?
By putting as much in my book of importance as I can get.
Was Ihre Frank-Saga uns Lesern jedenfalls wunderbar bietet, ist der Blick auf die USA, den American Way of Life, auf Politik und Gesellschaft. Und was Frank da spürt und ausdrückt, das ist von Buch zu Buch stärker, meiner Ansicht nach, das Gefühl eines konstanten Niedergangs. In seinem Herzen wäre Frank so gerne ein guter patriotischer Amerikaner, aber er kann es nicht sein. Zu viel läuft schief, zu viele Fanatiker, religiöse, chauvinistische, Waffenfetischisten, alles Mögliche. Der dritte Frank-Roman, der hieß The Lay of the Land, die Lage des Landes. Wie ist sie denn für Sie persönlich, Mr. Ford, diese Lage? Wie fühlen Sie sich als Amerikaner derzeit?
Diminished. Ja, diminished. I mean, I live in a country that could tolerate the presidency of Donald Trump.
Geschwächt. Ich lebe in einem Land, das die Präsidentschaft von Donald Trump tolerieren konnte, der sagen konnte, so sind wir. Das ist eine Erfahrung, die einen schwächt. Wir werden zusätzlich auch jeden Tag durch unsere Politik geschwächt. Wenn Sie als Deutscher, als Nicht-Amerikaner in diesen Büchern eine Form von Verlust erkennen, dann ist es nicht nur der Verfall im Alter, auch wenn das durchaus ein Thema ist. Aber ich spüre vor allem eine Form des Verfalls der amerikanischen Erfahrung um mich herum.
Wir sind im neuen Roman im Jahr 2019, 2020, also noch in der Trump-Ära. Der Name fällt ein, zweimal so eher nebenbei. Es ist klar, dass Frank als liberaler Demokrat, der er immer war, mit ihm nichts am Hut hat, nennt ihn sogar einmal den Deppen im Weißen Haus. Das ist er nicht mehr, aber immer noch allgegenwärtig. Er will wieder antreten. Nächstes Jahr ist Wahl und immer noch jubeln seine Fans in Massen, auch wenn er Viktor Orban als Präsidenten der Türkei nennt, wie neulich. Lachen Sie da eigentlich, Mr. Ford, oder ist es Ihnen eher zum Heulen?
Oh, I don't want to laugh. No, because this is the fate of our country that we're negotiating right now.
Ich will da nicht lachen, weil es um das Schicksal unseres Landes geht. Wenn ich mir diese Leute anschaue, die wirklich glauben, dass er der politische Messias ist, dann verstehe ich es einfach nicht. Wenn es in der Vergangenheit Leute gab, mit denen ich nicht einer Meinung war, konnte ich wenigstens verstehen, warum sie sagten, was sie sagten, was ihre Werte ausmachte. Aber Trump hat keine Werte, er hat keine Philosophie. Er denkt nicht an die Zukunft des Landes. Alles, was er tut, macht er nur für sich selbst. Und dabei verstellt er sich nicht mal. Das wiederum verstehe ich. Er ist hochgradig narzisstisch. Aber dass er dafür die Unterstützung anderer Amerikaner erhält, die eine Regierung brauchen und eine Republik, die sinnvoll ist, das verstehe ich nicht. Und in meinem Alter mit fast 80 empfinde ich das als wirklich verstörend.
To enlist the support of other Americans who need a government and who need a republic that makes sense, I don't understand. And that's at my age, you know, about to be 80 years old. It's really troubling.
Präsident Biden ist ja angetreten, das Land wieder zu versöhnen. Ist ihm das in irgendeiner Form gelungen?
I think that's why we have elections.
Ich glaube, darum gibt es Wahlen. Wir werden ja sehen, ob ihm etwas gelungen ist. Ich weiß es nicht. Natürlich möchte ich es. Ich denke, er könnte es. Vielleicht hat er es auch geschafft, aber das werden wir ja sehen. Zurzeit ist nichts vorhersehbar. Nichts ist klar.
But we'll see. We'll see. Nothing right now is predictable. Nothing right now is clear at all. I mean, all of these things that are happening.
Bei allem, was mit Trump und seinen Justizproblemen zu tun hat, muss man abwarten, welchen Einfluss das auf die Wähler hat. Ich weiß es nicht. Bin ich hoffnungsvoll? Ja, ich habe Hoffnung.
Yes, I am hopeful.
Wir müssen uns verabschieden, Richard Ford. Wohl jetzt auch endgültig von Frank. Das war's jetzt, oder?
I think so. I mean,
ich glaube schon.
I could go on doing it to my last breath, I guess, if I wanted to, but I'd rather not.
Ich könnte weiter über ihn schreiben bis zu meinem letzten Atemzug, wenn ich das wollte. Aber lieber nicht.
Dankeschön, Richard Ford, dass Sie bei uns waren. Thank you for being with us.
Great pleasure again.
Alles Gute für Sie. Und das neue Buch Valentinstag erschienen bei Hansa Berlin mit 384 Seiten für 28 Euro. Übersetzt hat den Roman Frank Heibert. Und unser Gespräch mit Richard Ford hat Jörg Taschmann übertragen. Auch ihm besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute beugen wir uns über eine richtig gruselige Geschichte aus den USA, wo wir Belle Gunness kennenlernen, wenn ich sie richtig ausspreche, eine ausgewanderte Norwegerin, die zwischen 1884 und 1908 mehr als 40 Menschen ermordet haben soll. Darunter zwei Ehemänner und mindestens vier ihrer Kinder. Schon da stockt einem der Atem und mehr noch vielleicht, wenn wir jetzt das Buch der norwegischen Autorin Victoria Kielland lesen, die sich dieser hochkriminellen Story angenommen hat. Meine Männer heißt der Roman, den für uns Sonja Hartl gelesen hat. Sie ist im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo.
Belle Gunness gilt als erste Serienmörderin der USA. Ist Victoria Kiellands Buch jetzt also so eine Art True Crime Thriller oder einfach ein Krimi?
Das könnte man glauben, vor allem wenn man sich das Cover anguckt, da ist so ein Schmetterling mit so Nadeln fest dran gepinnt und ich musste da sofort an Schweigen der Lämmer denken. Das Cover sieht sehr ähnlich aus und das ist ja so eine der bekanntesten Serien. Mördergeschichten. Tatsächlich aber ist es kein Thriller oder True Crime Krimi oder was auch immer. Wenn man diese Erwartung hat, wird man enttäuscht, obwohl das Buch wirklich gut ist. Denn Kielland schreibt eine literarische Fantasie, das sagt sie selbst am Ende des Buches, die auf tatsächlichen Ereignissen basiert. Und das ist auch eine gute Beschreibung tatsächlich für ihr Buch, weil dieses Leben von Belle Gunness ist sozusagen ihr Ausgangspunkt einer sehr poetischen Verstehenssuche.
Dann gehen wir doch mal an den Anfang. Wer war denn diese Belle Gunness?
Ja, Belle Gunness wurde 1859 als Brynhild Størset in Norwegen geboren und sie ist dann als junge Frau nach Chicago ausgewandert. Da hat sie sich erst in Bella und später dann in Belle umbenannt und sie hat geheiratet und ihr erster Mann ist unter verdächtigen Umständen gestorben und im Nachhinein merkt man auch, dass zwei ihrer vier Kinder unter verdächtigen Umständen damals gestorben sind. Und von dem Geld seiner Lebensversicherung hat sie sich dann eine Farm in Indiana gekauft und dann Peter Gunness geheiratet, nachdem sie jetzt auch benannt wird. Und der hatte wenige Monate nach der Hochzeit einen verdächtigen Unfall. Und danach hat sie dann angefangen, Kontaktanzeigen aufzugeben, hat Männer vorzugsweise aus Norwegen auf ihre Farm gelockt in Indiana, sie ermordet, zerstückelt, ihnen das Geld abgenommen Und dann kam es 1908 zu einem Brand auf ihrer Farm und dann wurden in dem Farmhaus 4 Leichen gefunden, darunter die kopflose Leiche einer Frau. Aber weil der Kopf fehlte, konnte man sie nicht identifizieren. Es wird vermutet, sie war es, möglicherweise hat sie das auch aber überlebt.
Und das heißt, bis dahin ist niemand auf die Idee gekommen, dass sie so eine Mörderin sein könnte. Ich meine, es ist ja schon so, Sonja, dass so Serienmörder oder Mörderinnen auch so eine gruselige Faszination ausstrahlen. Ist das bei Victoria Kielland auch so? Was interessiert sie so besonders an dieser Täterin?
Das ist was sehr Interessantes an dem Buch, denn meistens ist es so, dass man sich für die Morde interessiert. Wie hat sie es gemacht? Warum hat sie es gemacht? Wie ist sie davon gekommen? Bei Kielland ist es aber anders. Sie ist neugierig auf diese Frau, die medial oft als Monster dargestellt wird und gar nicht nur wegen ihrer Taten, sondern weil sie eine sehr große, sehr kräftige Person war und deswegen konnte man sich das leichter vorstellen, dass sie diese Taten beginnt. Aber Kielland will wissen, wie es ist, wenn man so extreme Gefühle hat, wenn man für Scham, Angst, Lust, Einsamkeit und einen ja wirklich ekstatischen Glauben an Gott nur ein Ventil kennt, und zwar Mord. Und deswegen ist dieses Buch inspiriert von dem Leben. Es greift auch einzelne Aspekte heraus. Also beispielsweise lebt bei ihr Gannes nach dem Brand noch. Und sie greift auch eine traumatische Fehlgeburt auf, die sie früh erlitten haben soll. Aber das sind nur so Gerüchte. Vor allem aber nimmt sie viel ihrer Fantasie, um ja zu verstehen, wie ist so eine Frau.
Wie macht sie das stilistisch? Wie schreibt sie?
Sie erzählt in der dritten Person, aber ich habe das tatsächlich gelesen als so einen atemlosen inneren Monolog. Man wird da so mitgerissen an so einen Strudel an Gefühlen. Es gibt viele Wiederholungen, viele wiederkehrende Metaphern. Das ist so ein hämmernder Rhythmus von diesem Buch und die Herzen glühen, es gibt viel Japsen und das könnte alles ein bisschen zu viel sein. Aber dann gibt es ja wieder diese Erzählperspektive, die nämlich trotz Nähe auch eine Distanzierung erlaubt und auch Undurchsichtigkeiten ermöglicht und Auslassungen. Deswegen ist es zwar hilfreich, die Eckdaten zu kennen, aber es ist kein sensationalistisches Buch.
Victoria Kielland hat für diesen Roman sehr viel Lob und auch Preise schon in Norwegen bekommen. Gelingt für sie denn auch diese Verbindung aus historischer Figur und ja, so dieser Erzählung des Wahnsinns als literarische Fiktion also?
Sie hätte die Verbindung zur historischen Figur nicht unbedingt gebraucht, meiner Meinung nach. Abgesehen davon, dass sie Neugier weckt, natürlich auch gerade in Norwegen, da ist sie viel bekannter, weil sie ja aus Norwegen in die USA ausgewandert ist. Und sie fügt dieser Rezeption der Figur auch etwas hinzu. Aber der Roman würde auch funktionieren als Erzählung von weiblichem Wahnsinn. Dann würde er so ein bisschen mehr erinnern an Charlotte Perkins Gilmans Die gelbe Tapete oder Sanksay Holdings The Blank Wall. Denn es ist ein extremes Buch, es ist kompromisslos, es ist mutig. Und wenn man sich auf diese Erzählweise einlassen kann, dann ist es auch eins, das man ja nicht so schnell vergisst.
Ich meine, Sie, Sonja Hartl, sind ja auch unsere Krimi-Frau Jore in unserer Krimi-Bestenliste. Wie es der Zufall will, wird gleich, heute ist der erste Freitag im Monat, bekommt gleich hier mit Juror unser Kollege Kolja Mensing und stellt die aktuelle vor. Kielands Roman, sagten Sie schon, ist kein Krimi, aber irgendwie könnte er doch auf diese Liste passen.
Also da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage nein.
Gut. Also, richtige Literatur. Dankeschön. Sonja Hartl über Meine Männer. Der Roman von Victoria Kielland ist jetzt auf Deutsch im Tropenverlag erschienen. Übersetzt aus dem Norwegischen von Elke Ranzinger. 192 Seiten lang, 22 Euro. Der Preis, mehr dazu, wie immer, auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de. Immer pünktlich zum ersten Freitag im Monat erscheint sie, unsere Krimi-Bestenliste, veröffentlicht auf unserer Website und präsentiert auch hier in der Lesart. 17 Kritikerinnen und Kritiker gehören der Jury an und heute ist Kolja Mensing mal live im Studio, unser Redaktionskollege. Hallo, wie schön.
Hallo.
10 Titel sind es jeweils in diesem Monat November, 4 Neueinstiege und gleich auf Platz 1 hochgeschnellt ist Wie Sterben geht, so heißt der neue Thriller von Andreas Pflüger. Heute früh wurde das Buch schon in Studio 9 von eurem Jurakollegen Tobias Gulis gefeiert. Mhm. Auch für dich richtig dieser Platz 1 on top?
Ja, unbedingt. Also Andreas Pflüger gehört ganz sicher ganz nach oben auf unsere Liste. Und zwar deswegen, weil sein neuer Krimi, das ist ein Spionageroman, auf geradezu ja unheimliche Art aktuell ist. Die Geschichte spielt eigentlich Anfang der 80er Jahre. So eine junge BND-Agentin nach Moskau geschickt, um dort einen Spion zu führen, der für den KGB arbeitet, was ein extrem riskanter Job ist, vor allem, weil die Stimmung damals politisch extrem aufgeheizt war. Das ist was, was ich schon wieder so ein bisschen verdrängt hatte, aber Anfang der 80er Jahre war dieser Ost-West-Konflikt ja nochmal in so eine paranoide oder fast hysterische Phase gelaufen nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan. Und Pflüger fängt diese zittrige, aggressive Stimmung total gut ein. Also beide Seiten, Sowjetunion und NATO, bereiten sich damals auf einen heißen Krieg vor. Aber das ist jetzt leider kein reines Retro-Szenario. Natürlich liest man diesen super spannenden Spionageroman jetzt, 2023, vor dem Hintergrund des neuen Ost-West-Konflikts und dieser neuen aggressiven Blockkonfrontation seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
Und Andreas Pflüger hat ja schon mit seinen Jenny Aron-Romanen Furore gemacht, mit der blinden Entwicklerin, unglaublich gute Action-Krimis war das, aber auch hochpsychologisch. Tobias Golis hat heute Andreas Pflüger heute Morgen in Studio 9 als den deutschen John le Carré gefeiert. Gehst du damit?
Also der John le Carrés großes Verdienst ist es ja, dieses tragische Potenzial des Spionagegeschäfts entdeckt und literarisch verwertet zu haben, und zwar über das Thema Verrat. Und klar, genau damit unterfüttert auch Andreas Pflüger seine Geschichte. Also einmal der Verrat, den dieser KGB-Überläufer begeht, das ist ja klar, dann aber vor allem so ein wirklich kompliziertes und hochspannendes Spiel von Loyalität, Schuld und Verrat auf der persönlichen Ebene zwischen der BND-Agentin und ihrer Quelle in Moskau. Das ist toll. Mich hat allerdings viel mehr beeindruckt, was für ein wahnsinnig guter Handwerker dieser Andreas Pflüger ist. Wie Sterben geht, ist einfach wirklich an jeder einzelnen Stelle so extrem präzise konstruiert und die Handlung entwickelt sich schon nach den ersten Seiten mit so einem Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann. Das ist ein echter Page-Turner. Bis einen dann tatsächlich am Ende die aktuellen Nachrichten dann wieder zurück in diesen bedrückenden Ost-West-Krimi der Gegenwart holen, den wir gerade erleben.
Ich habe diesen Effekt auch schon an mir verspürt. Man muss eigentlich eine Triggerwarnung rausgeben. Wenn Sie diesen Roman in die Hand nehmen und an dem Tag, an dem Sie ihn in der Hand nehmen, irgendwas vorhaben, Termine oder sonst irgendwas, lassen Sie es sein oder verschieben Sie es gleich, weil wenn Sie mit diesem Roman anfangen, hören Sie nicht mehr auf.
Total, der Tag ist weg.
Ja. 10 Titel für den Monat November. Was müssen wir denn mit den 4 Neuanstiegen, was müssen wir denn noch lesen neben dieser sensationellen Nummer 1 Andreas Pflüger, Kolja?
Na, also ich habe mich überraschen lassen von Zoe Beck und ihrem neuen Krimi Memoria. Memoria, das ist zunächst mal so ein naher Zukunftsszenario, wie man das von Zoe Beck aus früheren Büchern schon kennt. Deutschland leidet unter den Folgen des Klimawandels, es ist viel zu heiß, die Wälder brennen. Aber vor dieser ja so leicht apokalyptischen Kulisse inszeniert Zoe Beck jetzt einen Psychothriller, der den echten Hitchcock-Touch hat. Es geht um eine junge Frau, die als Teenagerin nach einem Unfall eine Karriere als Pianistin aufgegeben hat und jetzt in der Gegenwart plötzlich mit Ereignissen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, an die sie selbst gar keine Erinnerung hat und begibt sich dann auf eine Suche nach sich selbst oder besser gesagt nach dem Menschen, der sie möglicherweise gewesen ist. Ich finde das psychologisch total überzeugend und die Hauptfigur ist extrem echt. Und meine Vermutung, und das war auch so ein kleiner voyeuristischer Kitzel beim Lesen, ist, dass Zoe Beck hier möglicherweise so ein Bruchstück ihrer eigenen Biografie hat einfließen lassen, dass sie selbst so eine beinahe Karriere als Pianistin hinter sich hat. Das hat sie nämlich immer mal in Interviews angedeutet.
Mhm. Ein weiterer Neueinstieg ist mir aufgefallen, Kolja. Verderben heißt, ist der Titel. Als Autorenduo ist da angegeben Karin Smirnoff und Stieg Larsson. Der ist doch vor einigen Jahren verstorben. Wie geht denn das zu?
Ja, also es ist richtig, der Schwede Stieg Larsson ist der Autor dieser Millennium-Reihe, einer mittlerweile ja
Wahnsinn, weltumspannender Erfolg gewesen.
Totale, ne? Legendäre Erfolgsgeschichte. Ja, ja. Und es gab da schon mal den Versuch, diese Reihe um Michael Blomqvist und Lisbeth Salander fortzusetzen mit einem anderen Autor. Und jetzt also mit der Schwedin Karin Smirnoff. Sie schickt Salander und Blomqvist in Nordschweden so ganz zeitgemäß in den Kampf gegen organisierte Ökokriminalität mit einem Sidekick, ganz neu dabei, Lisbeth Salanders hochbegabte Nichte Svala, die ist gerade mal 13, aber genauso wie ihre Tante ziemlich gut in Mathematik und mit Zahlen und auch gut darin, sich nicht an Regeln zu halten. Ich hatte ehrlich gesagt ganz viel Spaß dabei. Das ist einfach lustig zu sehen, wie sich diese Millennium-Reihe in so eine Art Superhelden-Universum verwandelt, das gewissermaßen einfach beliebig ausgeweitet werden kann und in dem ich mich dann ehrlich gesagt auch nur noch zurechtgefunden habe, weil ich beim Lesen von Verderben nebenher die ganze Zeit in so einem Fan-Wiki im Internet nachgeschlagen habe, was den Spaß dann ehrlich gesagt eigentlich nochmal verdoppelt hat.
Ich komme ja oft in dein Büro, Kolja, und frage, hast du was Spannendes für mich? Was wäre denn derzeit so dein absoluter Liebling?
Ah ja, also wenn ich jetzt noch Zeit habe, würde ich total gerne noch Kellerassel von Regina Nössler empfehlen. Das ist so eine kleine, bisschen schmuddelige Erpressergeschichte, die in einem Corona-Sommer in Berlin angesiedelt ist. Eigentlich gar nichts Besonderes, würde man meinen, aber Regina Nössler, die hat so ein unglaubliches Talent dafür, mit einem leicht zynischen und gleichzeitig total genauen Blick das ganz normale, beschädigte Leben, ganz normal verguckte Leben von Menschen da draußen einzufangen. Sozialrealismus ist leider schon so ein Schimpfwort geworden, aber für Regina Nössler müsste man das eigentlich rehabilitieren.
Gut, kriege ich nachher, okay?
Gerne.
Danke, Kolja Mensing, Kollege und Juror unserer Krimi-Bestenliste. Die neue ist ganz frisch raus für November. Alle Titel, alle Infos auf deutschlandfunkkultur.de. Gestern haben wir uns schon vorgefreut auf morgen, wenn der Schriftsteller Lutz Seiler in Darmstadt den Büchnerpreis erhält. Und heute erzählt unser Literaturfeature um 19:30 von den Anfängen dieses inzwischen ja hochprominenten und vielfach preisgekrönten Autors. Lutz Seiler hat ja als Lyriker begonnen, bevor er dann mit Erzählungen und Romanen vor allem bekannt wurde. Und ja, und schon die ersten Prosaarbeiten, die lassen spätere wichtige Motive erkennen, wie unser Autor Helmut Böttiger es in seinem Porträt von Lutz Seiler entwickelt. Hören wir uns einen Ausschnitt an.
Die Erzählung Die Zeitwaage gibt seinem ersten Prosaband den Titel und sie bildet eine erste, ins Ästhetische übersetzte Version der konkreten Erfahrungen, die etliche Jahre später im Roman Stern 111 wieder aufgenommen werden. Schon die Ich-Figur in der frühen Prosa besetzt eine leerstehende Wohnung in Ost-Berlin, kellnert in einer der ersten improvisierten Kneipen in der Oranienburger Straße und beschreibt in glühenden Farben einen Arbeiter, der dort regelmäßig sein Frühstück bestellt. Im Lauf der Zeit wird dieser Arbeiter zu einem Sinnbild, zum Inbegriff jener proletarischen Idealzeit, die es zwar nie gab, die aber jetzt dennoch zu Ende geht. Es ist ein Motiv, das den Autor Lutz Seiler in allen seinen Werken umtreibt.
Es gibt so eine Art Verlustempfinden aufgrund dessen, dass das Bild des Arbeiters scheinbar wie verschwunden ist. Es ist so, dass es etwas gewesen ist, was mich beschäftigt hat für diese Erzählung, die Zeitwaage, weil der Held dort einem Arbeiter begegnet, der ihn an seine eigene Vergangenheit erinnert und ihn sozusagen versöhnt damit, dass er der Arbeiterschaft entflohen ist, nämlich in diesen komischen Kellnerposten. Und der Held reflektiert überhaupt nicht, dass er sozusagen in der untersten Schicht der Arbeiterschaft gelandet ist, in so einer Art Hilfsjob gelandet ist, weil damals war es ja so in der Nachwendezeit, Kellner waren nicht Kellner, sondern Kellner waren alle Künstler. Also man kellnerte nicht mit ein Kellner, sondern entweder mit einer Geigerin oder mit einem Restaurator oder mit einem Maler und so weiter und so fort.
Und dann, direkt im Anschluss, folgt etwas sehr Bemerkenswertes. Seiler spricht bereits 2009 bei Erscheinen des Erzählungsbandes Die Zeitwaage über einen Roman, von dem er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass er ihn jemals schreiben würde.
Das Kellner war ein Laufsteg des künftigen Künstlertums. Und wenn ich das noch anfügen darf, das hatte ich schon mal erlebt. Ich war 89 Saisonarbeiter auf Hiddensee im Klausner. Und dort war es auch schon so. Also die Kellner, natürlich aus anderen Gründen, das war ein promovierter Philosoph, ein Sozialwissenschaftler und ein unpromovierter Philosoph. Und der Abwäsche arbeiten zwei Schriftsteller. Und dieser promovierte Philosoph, der später auch Schriftsteller wurde und auch ein Buch gemacht hat bei Matthes und Seitz, der hatte ein Bild von Rimbaud auf der Registrierkasse stehen. Und jedes Mal, wenn der seinen Betrag in die Kasse hackte, guckte er auf den Rimbaud und flüsterte, Ruhm, wann kommst du? Aber das war sozusagen der Vorlauf für die Assel in der Nachwendezeit, wo auch keiner wirklich Kellner war, sondern alle waren Künstler.
Der Schriftsteller Lutz Seiler, morgen erhält er den Büchnerpreis.